Das Einhorn ist tot. Vier Wörter, die eine ganze Hochschule auf den Kopf stellen. Vier Wörter, die eine Taskforce auf den Plan rufen, eine Suchaktion auslösen und Expertinnen und Experten vor ein Rätsel stellen. Doch beginnen wir von vorne. Es ist ein ruhiger Montagmorgen im Dezember. Die ersten Menschen strömen durch die Europaallee. Das Radix heizt gerade seine Kaffeemaschinen auf, um die ersten, noch etwas verschlafenen Studierenden mit Kaffee zu versorgen. Mit müden, kleinen Augen kommen die ersten Mitarbeitenden und Dozierenden an der HWZ, Hochschule für Wirtschaft Zürich, an und bleiben perplex vor der großen Türe stehen. Das Einhorn ist tot. Mit großen roten Buchstaben prangt dieser Satz an der Wand des Silhofs. Immer mehr Menschen versammeln sich vor den riesigen Buchstaben. Wer war das? Welches Einhorn? Schnell kommt der Hausdienst mit Schwämmen, Hochdruckreiniger und Seife bewaffnet. Doch Matthias Rüegg, Rektor der HWZ, stoppt sie.
Hier hat jemand einen Hilferuf abgesetzt. Wir nehmen diese Botschaft ernst und möchten erst verstehen, woher sie kommt, bevor wir sie entfernen.
Es ist kurz vor Mittag. Die Aufregung um die roten Buchstaben hat sich gelegt. Außer im Raum 206. Dort sitzt die vom Rektor einberufene Taskforce. Dazu gehören Schulleitungsmitglieder, Kommunikationsexpertinnen für die Krisenkommunikation und ein Vertreter des HR.
Herzlich willkommen in der Taskforce. Wir haben eine Nachricht erhalten, die uns alle wachgerüttelt hat. Nun gilt es, der Nachricht auf den Grund zu gehen. Dafür habe ich in einem ersten Schritt Sani Grönefeld eingeladen. Als Studiengangsleiterin des EMBA Digital Leadership an der HWZ und Unternehmerin kennt sie sich mit Einhörnern aus.
Sani Grönefeld. Sie ist Unternehmerin, Verwaltungsrätin und Gründerin der Beratungsfirma Inspire 9to5. Sie kennt sich also mit der Gründung, aber auch mit den Herausforderungen für Start-ups aus. Und sie weiß, wie sich ein Einhorn von normalen Start-ups unterscheidet.
Einhorn ist, ja, es wird immer wieder verwendet. Ich glaube, medial hat Eileen Lee einmal prägt, wo es wirklich darum gegangen ist, zu sagen, was kann man eigentlich von all diesen Firmen, von diesen Startups lernen, die es wirklich geschafft haben, von einer Idee hin auf eine Milliarde oder mehr bewertet zu werden. Das ist ganz eine spezielle Gattung von Unternehmungen. Viele, viele Unternehmungen schaffen das ja nie oder gehen auch vorher ein. Aber es gibt ganz wenige Einhörner, eben ganz einzigartige, die das schaffen von einer Idee auf 1 Milliarde Bewertung. Von denen kann man viel lernen und darüber hat sie einen Artikel geschrieben und in dem Artikel hat sie eben den Begriff Unicorn verwendet und Unicorn eben für die 1 Milliarde, die sie haben und für die Einzigartigkeit. Und so hat sich der dann angefangen einprägen und hat dann, ja, glaube ich, einfach verschiedentlich Anklang gefunden.
Eine Marktbewertung von über 1 Milliarde US-Dollar. Kein Wunder, dass bei solchen Summen die Investoren sich auf Einhörner stürzen.
Es gibt 3 Arten von Wagniskapitalgeber, grob gesagt. Es gibt einerseits die Business Angels. Das sind die privaten Investoren, die wirklich ganz am Anfang, wenn du einfach eine Idee im Kopf hast und sagst, hey, ich brauche ein bisschen Geld, um das einmal auszuprobieren, das sind dann meistens Business Angels, die dich unterstützen, wenn du von externen Finanzierung kommst. Das sind private, die daran glauben und eben ein bisschen Angel sind für dich. Dann gibt es Wagniskapitalgeber, Venture Capitalists, von denen liest man sehr viel. Die schauen wirklich, hey, Businessplan, Geschäftsidee, Markt, passt das? Wenn ja, glaube ich an die Zukunftsvision des Unternehmens, glaube ich an das Team und dann tun ich investieren. Und oft mehrere Millionen. Je nach Runde. Und dann gibt es am Schluss irgendwo seitens privaten Investoren und Wagniskapitalgeber, da reden wir immer von privaten Investoren, oder die dritte Art ist Private Equity. Da schaut man wirklich, das sind bestehende, oft vielleicht auch schon fast etabliertere Unternehmungen, wo man wirklich sagt, hey, du das privat aufkaufen, ich habe eine Idee dafür. So. Und dann am Schluss von der ganzen Kette, oder, sagt man, ich nehme das Unternehmen an die Börse. Und wenn man an die Börse geht, dann kann man einfach davon ausgehen, dass wenn man als privater Investor schon vorher dabei war und die Firma wird, ist so erfolgreich, dass sie es an die Börse schafft, und dann tun ja noch mal ganz viele andere, das ganze Öffentliche, jeder von uns kann ja dann an der Börse investieren, dann hat natürlich der, der viel früher dabei war, viel weniger für einen Unternehmensanteil gezahlt, wie jetzt der, der es an der Börse kauft. Und entsprechend macht natürlich der private Investor, der Wagniskapitalgeber, je nachdem, wo er eingestiegen ist, eben umso früher, umso mehr Risiko hast du genommen, aber umso weniger hast du natürlich gezahlt für den Unternehmensanteil, machst du natürlich ganz einen grossen Gewinn. Oft sagt man als Wagniskapitalgeber, also mindestens 10-mal das, was ich investiert habe, wollte ich wieder retour. Und ich sage jetzt, die Jagd auf die Einhörner, oder? Das ist natürlich, das ist wieder Lottogewinn für den Wagniskapitalgeber. Also der Wagniskapitalgeber, sagt man in der Regel, Venture Capitalist schaut sich 1000 Ideen an im Jahr, von denen tut er vielleicht 100 ein bisschen neuer studieren und in 10 investiert er. Und von diesen 10 hofft er dann, dass eins davon ein Unicorn ist, eins davon ein Einhorn.
Die Jagd auf Einhörner ist also gross. Doch mit dem Investment durch Wagniskapitalgeber kann es auch zu Gefahren kommen.
Also, ich glaube, grundsätzlich sind sehr viele von den Wagniskapitalgebern mit Herzblut dabei, weil ein gewichtiger Teil von denen, die wirklich sich überhaupt trauen, in das Wagnis hineinzugehen, sind Unternehmer, die schon mal so einen Exit schon mal geschafft haben, vielleicht auch eine Firma an die Börse zu bringen. Und das sind eigentlich auch die besten Wagniskapitalgeber, weil die können nachher mit ihrem Kapital nicht nur das Geld geben, sondern können auch in dem Sinn den Unternehmern helfen, den Jungen zu verstehen, wie muss ich überhaupt das Geschäft entwickeln, wie sie schon mal den Weg gegangen sind. Aber natürlich gibt es auch Investoren, die wirklich nur auf den Return of Investment schauen. Das ist dann eben nicht so smartes Geld, das ist einfach, ich sage jetzt, dumb money, sagt man dem, weil dort nicht so viel Know-how mitkommt und eher einfach, sag jetzt, vielleicht einen zusätzlichen Druck auf den Gründer ausgeübt wird, dass eine gewisse Entwicklung stattfinden muss in einer gewissen Zeitperiode. Und das ist natürlich schon auch eine Herausforderung von der Tech-Welt, wenn du als Wagniskapitalgeber investierst und dann auch in einer gewissen Zeit willst du den Exit sehen oder willst du sehen, dass die Firma ein gewisses Wachstum anlegt. Gehen natürlich auch Sachen in diesem Prozess ein bisschen kaputt. Also gerade zum Beispiel die Unternehmenskultur, wenn du ganz viel Geld bekommst und du musst ganz viele Leute möglichst schnell anstellen, dann gibst du vielleicht nicht so viel Mühe beim Anstellungsprozess. Nimmst auch mal einen rein, wo du sagst, ja, wenn du den dreimal anschauen würdest, dann würdest du ihn vielleicht nicht reinnehmen, aber jetzt kannst du halt nur einen und dann probierst du es mal und einer ist besser als keiner. Diese Mentalität macht natürlich vielen schnell wachsenden Companies zu schaffen, dass sie von der Kultur her Herausforderungen haben, weil sie nicht genug Zeit können auf dem verbringen, weil sie eben den Wachstumsdruck haben. Es gibt auch gerade in der Tech-Welt mit den ganzen datentriebenen Geschäftsmodellen gibt es grosse Fragen, philosophische Fragen. Was dürfen wir mit diesen Daten machen? Was nicht? Wie gehen wir mit denen um? Privacy etc. Und auch da, das braucht eine gewisse Zeit, das braucht eine gewisse Musse, es braucht, ich sage jetzt, eine gewisse Überlegung, wie man mit dem möchte umgehen. Und ich glaube auch, dass oft einfach, ich sage jetzt, move fast and break things, oder ist es so ein bisschen eine Devise, die man in dieser Startup-Welt hört, oder done is better than perfect. Und das mag sicherlich seine Daseinsberechtigung haben, aber es führt natürlich schon dazu, dass dann gewisse ethische Fragen erst im Nachhinein und dann, wenn es eben schon zu spät ist und dann, wenn man eben, ich sage jetzt, nur noch reagieren kann auf was ist, oder, dann wird es gelöst und dann wird es angeschaut. Aber man muss eigentlich versuchen, wirklich möglichst proaktiv gerade die herausfordernden gesellschaftlichen Auswirkungen, die eine Technologie hat, immer wieder anzuschauen und zu reflektieren. Und die Reflexion kommt natürlich durch den Druck, durch den Wachstumsdruck auch wieder in der Tendenz zu wenig Platz über. Das sind vielleicht so Aspekte, wo man muss sagen, das ist sicherlich etwas, das ein bisschen unter die Räder kommt und hat, ist einfach eine sogenannte unintended consequence von der Tatsache, wie die Firmen müssen in einer gewissen Geschwindigkeit können stattfinden.
Eine weitere Herausforderung für Einhörner ist auch der hohe Marktwert. Werden sie diesem nicht gerecht, kann ein Einhorn schnell wieder vom Markt verschwinden.
Also wenn das Einhorn seinem Marktwert nicht gerecht wird, oder der Marktwert ist ja sehr oft gerade bei Einhörnern auch darauf basiert, was glaube ich, was wird die Zukunft sein. Also glaube ich an eine Zukunft, wo die Firma wirklich erfolgreich sein wird und entsprechend in den nächsten 10 Jahren auch ein signifikantes Wachstum wird herlegen und entsprechend auch signifikanten grösseren Umsatz wird reinfahren und grösseren Ertrag. Und wenn das natürlich nicht mehr gegeben ist, dann und die Vision bröckelt und es da auch ganz klare Veränderungen gibt im Markt oder in der Konkurrenzsituation, dann kann es natürlich schon sein, dass auch ein Einhorn in dem Sinn ja, zusammengeht oder? Und verpufft. Ein Beispiel, das aktuell gerade in den Medien immer wieder für Aufsehen, ja, sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat, ist Theranos beispielsweise. Das ist ein Startup aus dem Silicon Valley, wo auch die Gründerin sehr, sehr stark gefeiert worden ist, wo weit über 1 Milliarde Bewertung hat, wo sich dann aber herausgestellt hat, dass Technologie, wo man den Eindruck hat, man könne aus einem einzigen Tropfen Blut ganz viel Analysen machen, auch zu Sachen, wo man jetzt heute im heutigen Kontext muss sagen, nein, da musst du eigentlich beim Arzt vorbeigehen, da musst du wirklich ein paar Ampullen Blut abgeben, dass die Analysen gemacht werden können. Die Gründerin hat versprochen, da brauchst du von jetzt an, dank unserer Technologie, nur noch ein Tröpfchen. Und das verändert natürlich, da hast du nicht mehr, musst du nicht mehr einfach zur Arztpraxis gehen, das kannst du noch immer ganz anders auffahren. Du hast ein Gerät, wo, ja, wo in dem Sinne viele spannende Analysen zulässt. Das wird viel niederschwelliger, selber, gerade in dem ganzen Health-Bereich, selber Analysen können vorzunehmen. Und da hat sich herausgestellt, dass die Technologie einfach nicht funktioniert. Die ist gar nicht so gut, wie es verkauft worden ist von der Gründerin. Und da haben also ganz grosse Namen sich auch sind reingeht. Und aktuell läuft eben jetzt der rechtliche Prozess, weil da ist natürlich ganz viel Geld auch vernichtet worden. Und da versucht man jetzt herauszufinden, eben, wo sind wirklich, wem seine Schuld ist es, wie fest ist da der Gründer auch schuld, wie fest hat sie da auch mitgeholfen, Investoren hinters Licht zu führen. Und so wird natürlich ein Einhorn vernichtet und entsteht auch vieles, viel Bad Blood. Das ist dann auch das Buch gewesen, oder der Titel vom Buch, wo man das alles kann anlesen kann. Es gibt mittlerweile auch Verfilmung. Es ist ja recht eine Krimi-Story.
Allen Hürden und Herausforderungen zum Trotz. Am Ende des Tages haben unzählige Start-ups das Ziel, eines dieser mystischen Tiere zu werden. Ein Erfolgsrezept gibt es nicht, doch gewisse Faktoren erhöhen die Chance eines Start-ups, dieses eine, herausstechende Einhorn, zu werden.
Ich glaube, man kann für ein Einhorn das nicht konkret planen, aber man kann sicherlich sehr viele Weichen stellen. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, in welchen Märkten kann wirklich ein unglaubliches Wachstum erzielt werden. Und dafür musst du natürlich auch eine gewisse Marktgrösse haben. Dafür eignet sich grössere Märkte. Dann ist sicherlich eine Fragestellung, ist meine Idee in dem Sinn global skalierbar? Also wenn es nur Hinterbümplitz interessiert, dann ist das einfach ein sehr kleiner Markt und da wird kein Einhorn entstehen. Wenn es aber global relevant ist, ich nehme das Beispiel von Airbnb, das funktioniert überall. Und dann hast du viel eher mal überhaupt eine Chance, zu einem Einhorn zu werden. Man muss immer noch sagen, es sind 0,00006% von allen Startups, die zu einem Einhorn werden. Also selbst dann sind die Chancen immer noch sehr, sehr klein und es braucht sehr viele Erfolgsfaktoren, die einfach außerhalb vom, irgendwo außerhalb vom Gründer liegen. Es hat damit zu tun, findest du die richtigen Investoren? Findest du Investoren, die über mehrere Runden immer wieder Kapital auch reinschiessen und dir helfen auf dem Weg zum Wachsen? Bist du wirklich auch schneller als Konkurrenz? Das kann einmal sein, dass dann plötzlich ein sehr grosser Tech-Konzern sagt, ja, eigentlich deine Lösung, das baue ich gerade selber. Und man hat natürlich ganz andere Ressourcen. Also je nachdem ist man auch dort wieder gefordert in der ganzen Konkurrenz. Und das weiss man ja oft nicht, was da sonst noch alles tut. Und dann gibt es natürlich auch Thematiken, politische Rahmenbedingungen. Wir sagen jetzt, wo man Airbnb gegründet hat, hat es viele Momente gegeben, wo es nicht klar war, ob da nicht irgendwelche Länder von Anfang an sagen, du darfst gar nicht so vermieten. Da hat man jetzt Glück gehabt, da hat es aber andere Ideen gehabt, wo jetzt vielleicht regulatorisch sich einen falschen Markt ausgesucht haben, wo das nicht so geklappt hat. Und wenn es am Anfang dann gerade sowieso nicht klappt, dann kann das auch nie gross werden. Und das weiss man oft auch nicht im Voraus. Also das sind sicherlich Herausforderungen, die man einfach hat und die außerhalb vom Gründer liegen, wo man versuchen kann, so gut wie möglich zu navigieren, aber wo man schlussendlich auch einfach ein Stück weit Glück und die richtigen Leute muss treffen zur richtigen Zeit.
Die Wagniskapitalgeber, die Geschwindigkeit, die Unternehmenskultur oder auch ein Produkt, das nicht hält, was es verspricht. Es gibt viele Hürden, welche zum Untergang des Einhorns führen können. Doch ob einer dieser Gründe zur Nachricht an der Wand des Silhofs geführt hat? Und von welchem Einhorn reden wir hier? Zu später Stunde löst sich die Taskforce auf. Mit mehr Fragen als Antworten im Kopf. Aber einer ersten Spur. Wie es weitergeht und weshalb plötzlich ein Zebra mit im Spiel ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge.